bin soweit.
Ja, hallo Markus.
Hallo lieber Seto.
Dankeschön, dass du hier am Rande vom One Spirit Festival noch für ein Interview bereit bist. Wir sind hier im Hotelzimmer und möchten sprechen über Selbsterkenntnis und Selbsterforschung.
Und wie der Körper damit verbunden ist, wie Veränderungen im Bewusstsein sich auf die Energetik auswirken. Vielleicht streifen wir die Themen oder kommen in die Themen rein. Ja. Aber erstmal auch von meiner Seite, das war wieder so eine schöne Synchronizität. Als du angefragt hast, da habe ich auch richtig gespürt, so ein paar Tage später, wenn jetzt eine Interviewanfrage wäre, dann wäre es irgendwie rund. Also deswegen wunderschön, passt gerade wunderschön.
Ja, siehst du dich eigentlich mehr als Therapeut oder als jemand, der mit den Energien der Menschen arbeitet, ihnen behilflich ist, im weitesten Sinne als spirituellen Lehrer? Wie siehst du dich selber?
Ich entdecke, dass dieses Wesen hier in verschiedenen Rollen genutzt wird und im weitesten Sinne spiritueller Lehrer ist für mich in Ordnung. Man merkt vielleicht schon, wie ich es ausdrücke, dass es sich nicht ganz 100% stimmig anfühlt, vielleicht eher ein Begleiter. Also ich sehe eine Rolle als Begleiter für Leute, die spüren, sie befinden sich, nennen wir es mal, in einer Bewusstseinsentwicklung. Sie haben vielleicht auch schon Einsichten, tiefere Einsichten ins Sein gehabt. Und suchen jemanden, von dem sie glauben, der sie da an die Hand nehmen kann. Und da ich selbst die entsprechenden Erfahrungen habe, schon viel mit Leuten gearbeitet habe, das beobachten darf bei Leuten im näheren Kreis, funktioniert das ganz gut. Die Heilung spielt auch eine Rolle, definitiv. Und war auch noch, vielleicht sagen wir mal, vor 2-3 Jahren ein größerer Schwerpunkt. Einfach deswegen, weil meine Frau Kerstin und ich eine Ausbildung gemacht haben und ich schon seit etwa 20 Jahren mich für energetische Heilung interessiere, auch da verschiedene Ausbildungen gemacht habe und es funktioniert einfach gut. Und es war auch früher so ein, nennen wir es mal, so ein Traum, dass durch mich Heilung geschehen darf. Das war eine ganz tiefe Sehnsucht, die sich da erfüllt hat. Es ist sich aber am Wandeln. Das heißt also, die Leute, die zu mir kommen, das Leben steuert das schön automatisch, sind immer weniger die mit bloßen, typischen gesundheitlichen Problemen kommen, sondern mit, ich sag's mal, mit funktionellen Störungen, die im Zusammenhang stehen mit Bewusstseinsveränderungen. Ja. Aber ich sage jetzt nicht, Heilung ist falsch in dem Sinne, auf jeden Fall. Und wenn wir die Heilung als dieses wirklich dieses Ganzheitliche, als das tatsächlich Ganzheitliche sehen, dann natürlich Heilung.
Ja, es geht ja eigentlich selten nur um Heilung jetzt auf körperlicher Ebene, sondern man kann ja auch sagen, wer die Welt nicht mehr durch ein Ego sieht, der ist geheilt. Ne?
So ungefähr, genau. Und deswegen, je nachdem, wie die Leute das Wort benutzen, auf jeden Fall ist die Erkenntnis und die Sehnsucht nach echter Ganzheitlichkeit da. Das heißt also auch, wenn im Bewusstsein sich viel tut, wenn Erkenntnisse geschehen, hineinzuspüren, ob auch wirklich all das andere, was uns als Wesen ausmacht, mitgenommen wird. Und bei vielen Leuten ist es tatsächlich so, dass es eben nicht komplett mitgenommen wird. Dass sich das bis auf körperlicher Ebene auswirkt und es gibt auch klassische Störungen, die da immer wieder auftreten, wie beispielsweise Unruhe, Schlaflosigkeit, im neurovegetativen System, die Leute kriegen Kälte und so weiter und so fort. Ich möchte auch jetzt nicht zu breit treten, aber das Stichwort dunkle Nacht der Seele, also dass man wirklich schwere Zeiten auch hat, wenn Bewusstseinssprünge anstehen oder danach. Und das hat sich so entwickelt, die letzten 1-2 Jahre in meinem Tätigkeitsfeld, gerade solche Leute zu begleiten. Und natürlich Heilung. Heilung im ganzen Sinne. Das Selbsterforschung und Selbsterkenntnis Hand in Hand geht mit dem, was da innerlich umgebaut werden will.
Hast du das selber erlebt?
Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und erlebst immer noch. Da ist überhaupt gar nichts abgeschlossen in dem Sinne, sondern in diesem Prozess, dass die tiefe Erkenntnis, dass hier ist nichts außer Liebe und das da ist nichts anderes als tiefste Liebe, sich in sämtlichen Strukturen, die es da so gibt und in die feinen Einheiten und in die Feinheit des Menschseins umsetzt. Das ist ein Prozess, der läuft ja definitiv. Und ist auch genauso immer mal wieder mit Phasen verbunden, in dem es sich nicht so wohlseinmäßig anfühlt oder so. Auf jeden Fall. Scheint so ein bisschen typusmäßig auch abzuhängen. Auf jeden Fall, ich gehöre zu den Menschen, bei denen das immer stark miteinander verbunden war. Das heißt, einfaches Beispiel, irgendwelche tiefen Einbrüche wie Ichlosigkeit oder sowas waren dann auch tagelang verbunden mit Melancholie, mit Müdigkeitsempfindungen oder irgend so Sachen. Es gibt andere, das ist ganz spannend, da passiert dann nicht so viel im Körper oder in der Energetik, aber die Anzahl der Leute, bei denen das eine deutliche Rolle spielt, die ist groß. Und so könnte man das vielleicht zusammenfassen. Also wenn man versucht, so eine Bezeichnung. Auf der einen Seite nennt es spiritueller Begleiter auf dem Weg in die Selbsterkenntnis. Mit der kleinen Fußnote. Es gibt in dem Sinne gar keinen Weg. Es passiert jetzt. Und gleichzeitig alles, was damit zusammenhängt. Und was sich im Körper, was sich in der Energetik, was sich auch im Denken zeigt, das mit zu begleiten. Jetzt fühlt es sich gut an. so könnte man es sagen.
Würdest du auch sagen, die Zeit wandelt sich, also angemessener jetzt ist also der spirituelle Freund und nicht mehr der Guru, zu dem man aufschaut? Oder ist das einfach typmäßig unterschiedlich? Der eine Mensch neigt zu dem und der andere zu dem?
Beides gleichzeitig. Wenn man so eine Art Schwerpunkt sieht, Bewusstseinsschwerpunkt, und ich frage hinein in kollektives Bewusstsein, kommt die Information, dass da tatsächlich ein Wandel stattfindet. Aber der lässt selbstverständlich Platz, Töpfchen-Deckelchen-Prinzip, dass wenn eine Lehrerrolle gesucht wird oder wenn sogar eine Guru-Rolle gesucht wird, dass sich dann auf der anderen Seite im Äußeren auch sowas zeigt, auf jeden Fall. Aber wenn man sagt, so ist ein Wandel im Sinne von, dass das auch zahlenmäßig sich verändert, dann würde ich sagen, auf jeden Fall.
Hast du jemals einen Guru gesucht oder gefunden? Oder hat einer dich gefunden?
Ich habe keinen Guru gesucht, aber auf jeden Fall einen Begleiter, den ich auch gerne dann als Lehrer ansprechen konnte, von dem ich das Gefühl gehabt habe, dort ist eine Erkenntnistiefe, die so viel tiefer ist als das, was ich mir zugerechnet habe, dass ich das als Inspiration und auch als Leitlinie nehmen kann, auf jeden Fall. Das waren sowohl nicht lebende als auch lebende Menschen, auf jeden Fall. Und habe das passt vielleicht auch ganz, ganz gut zusammen, als extrem wertvoll erlebt. Ne? Also nicht, deswegen, du hattest ja auch in deiner Frage für beides Platz gelassen. Da ist keine Ablehnung, im Gegenteil, Lehrer-Schüler-Verhältnis-Beziehung kann sehr, sehr, sehr kraftvoll sein.
Was ist da hilfreich? Die Präsenz des Lehrers oder die Präsenz von beiden? Oder ist es das Wissen oder die Techniken, die vermittelt werden oder die Tradition, in der jemand steht? Oder?
Ich spüre sehr, sehr, sehr viele Ebenen. Auf der aller untersten Ebene ist es die Resonanz. Jemand, der Liebe spüren kann, der echte Liebe spüren kann, der bereits weiß, dass Liebe nicht nur irgendein Gefühl ist, der weiß, dass Liebe nicht nur irgendein energetischer Effekt ist, der weiß, dass Liebe nicht irgendwie was mit Romantik oder so zu tun hat, sondern wirklich tiefe spirituelle Liebe kennt, kann die auf seinen Lehrer projizieren oder auf auf den Menschen, den er als Inspiration sieht. Und dann entsteht, nennen wir es mal, ein kleines Wunder. Allein dadurch, dass diese Liebe fließen darf, dass diese Liebe ein Objekt finden darf, ein scheinbares Objekt finden darf, und auf der Gegenseite ist Leere oder die Bereitschaft, die Liebe durchgehen zu lassen zum absoluten Grund. Allein dadurch entstehen so viele tiefe Effekte, die Erkenntnis, Heilung hervorrufen können. Das war jetzt so die tiefste Ebene. Und deswegen ist es für mich auch kein Wunder, dass sich das seit Jahrtausenden bewährt hat. Aber oben drüber, auf den etwas oberflächlicheren Ebenen, selbstverständlich, der Intellekt will versorgt werden zum Beispiel. Und wenn das dann jemand ist, der ganz gut das auch für den Intellekt vorbereiten und zubereiten kann, dann höre ich so einem Menschen natürlich viel mehr zu, wenn das jemand ist, zu dem ich eine gewisse Bindung fühle, zu dem ich Vertrauen habe, als wenn ich es einfach mal so lese. Und wenn bei dem Lehrer Techniken, Methoden eine Rolle spielen, die ja immer in einer Feedbackschleife sein sollen. Also ich wende was an, erlebe etwas und möchte es ja abgleichen. Geht es in die Richtung, in die es soll? Wenn das nur so eine lose Verbindung ist, ist es nicht so effektiv wie jemand, der sagt, ich stehe an deiner Seite. Wenn sich was ergibt, komm zu mir. Ich habe auch eine Gruppe, wo ihr euch gegenseitig austauschen könnt. Natürlich, das ist auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen.
Du hast eben gesagt, scheinbar ein Objekt. Was bedeutet da das scheinbar drin?
Dass die häufig erklärte, der scheinbare, der Vorgang, den Schüler ja entdecken, ist, zu Anfang, wo noch geglaubt wird, das bin ich und das ist ein Körper und er hört genau da auf, wo die Hautgrenze ist oder sowas, hat man den gleichen Blick auch auf sein Gegenüber und auch auf seinen Lehrer im Alltagsbewusstsein. Das Unterbewusstsein spürt schon, da ist mehr. Und daher kommt ja auch diese Anziehung. Und dann wird er als Objekt wahrgenommen, der Lehrer. Und wenn es dann zu einem echten Selbsterkenntnisprozess kommt, wird ja typischerweise erstmal im Lehrer entdeckt, so, oh, da kommt auch erst dann so ein Schaudern, oh, da ist ja was ganz Großes, Prozesse werden ausgelöst wie totale, also Gefühle von Hingabe, viel löst sich und dann dämmert es langsam dem Bewusstsein, hier sitzt mehr als ein Objekt und daher das Wort scheinbar vorhin, weil dann denke ich, wenn es eine gute Beziehung ist, also eine effektive Beziehung ist, dann stellt sich nach einiger Zeit genau das ein, dass der Schüler nicht nur, weil er kluge Schriften gelesen hat, sondern weil er ganz klar mit dem eigenen Bewusstsein sehen kann, hier ist mehr als einfach nur ein Objekt. Und dann ist wenn der Lehrer gut ist, in Anführungszeichen, hält er irgendwann den Spiegel so vor, sagt so, und wie ist es mit hier? Und dann kommt ein großer Schreck, da ist auch kein Objekt mehr. Und schon sind wir wieder in der Ecke tiefer gesunken in der Selbsterkenntnis. So war es gemeint.
Also gibt es gar keine Objekte?
In letzter Hinsicht gibt es keine Objekte.
Dann ist, wie manche Menschen sagen, alles nicht etwas.
Ja, die Formulierung ist ganz passend. Ja, auf jeden Fall. Und zugleich ist die Erscheinung genauso real. Und wenn wir beide jetzt so weiterreden, kommen wir auch auf diese Ebene, wo wir die Worte mehr aus dem Herzen und aus der Poetik empfangen können, weil die Widerspruchs- und die Paradoxien anfangen sich zu melden. Also das heißt beispielsweise, wenn du Objekte siehst, dann ist das ein Zeichen, dass es nicht real ist. Das trieft nur so von Wirklichkeit, diese Aussage. Aber gleichzeitig kann ich sagen, es gibt nur Realität. Und dieses Teilchen hier ist total real. Und dann wenn du dann mit einer Rationalität und mit einer Logik dran gehst, jetzt musst du dich mal entscheiden, also entweder ist das jetzt Illusion oder das ist real. Und dann sage ich, Moment, das ist nicht mehr die Ebene, die ich mit so einem einfachen Verstand begegnen kann. Beides ist zutiefst wahr.
Ja, ganz, das verstehe ich nicht, wieso was real sein kann. Also real kann die Wahrnehmung vielleicht davon sein oder angesehen werden, aber die Objekte sind ja, wenn man weiter forscht, immer kleine Einheiten sich anguckt, kommt man ja dahin, dass das eigentlich auch das nur Energie ist oder noch nicht mal das, einfach nur hauptsächlich Leere oder fast nur Leere. Mhm.
Bewegen wir uns jetzt wieder weiter in Ebenen, wo es auch um Definitionen geht. Real im Sinne von was eigentlich? Im Sinne von greifbar, im Sinne von wie in der indischen Mythologie zeitlos, ewig. Da ist man ja knallhart. Alles, was sich verändert in der Zeit, kann nicht wirklich real sein. Und wenn ich jetzt davon gesprochen habe, dann ist es was mehr aus einem Herzbewusstsein, so möchte ich mal nennen, heraus. Aus dem Herzbewusstsein ist das, was klar stimmt, was mir erscheint, trägt das zusätzlich eine Information von wahrhaftig, von real, und in dem Sinne sind auch die Dinge real. Obwohl alles, was du sagst, genauso stimmt. Ja? Wer mit dem Bewusstsein forscht, oder auch den wissenschaftlichen Weg geht, stellt nach und nach fest, Moment mal, es ist nicht real im Sinne von ursächlich, das meinen ja viele Leute auch mit real, ist es etwas Ursächlicheres, und dann kommt man schnell zum Ergebnis, dass Materie an sich keine ursächliche Wahrheit hat, sondern es zugrunde verdichtete Energie ist, oder wie man es nennen will, und ganz, ganz weit tiefer Lehrer oder irgend sowas. Das heißt also, ich entdecke selber, wie jetzt hier angefangen wird, aus zwei Ebenen zu sprechen. Das eine ist diese, sagen wir mal, so halbwissenschaftlich, wo man sagt, ja, aber ist es nicht so, könnte es auch nicht anders sein. Und die andere, die aus einer tieferen Erfahrung heraus spricht. Und aus der, und es ist wertneutral gemeint, und aus der kann ich sagen, dieser Stecker hier ist zutiefst real und gleichzeitig kann gesehen werden, er ist vollkommen leer. Er ist gleichzeitig vollkommen Liebe, wo vielleicht jetzt einige Leute sagen, jetzt steigt er ganz aus. Es ist im Bewusstsein aus der Tiefe geschaut, ist das pure Liebe. Und dadurch erübrigt sich das auseinanderzunehmen. Also ich meine einfach nur dieser innere Gradmesser, der einem aus dem Bewusstsein jenseits des Denkens sagt, wie wahrhaftig ist etwas. Das kann auch als Instrument genutzt werden in der Erforschung von den Dingen, von Menschen, von Bewusstsein selbst. Und den Teil habe ich kurz mal angesprochen.
Ist dieser Stecker, jetzt wird er hier mit einbezogen, Liebe, weil er einen dienenden Charakter hat, nämlich eben, weil er uns praktisch helfen kann.
So könnte man das noch zusätzlich attributieren, aber das war viel einfacher gemeint, das war sehr viel direkter gemeint. Und ich finde deine Fragen gut, die fordern mich nämlich raus. Die fordern raus, das noch tiefer zu sprechen. Wenn man möchte, dann kann man Schritt für Schritt entdecken, dass die Art, wie man sieht mit den Sinnesorganen und wie man denkt, dass die angereichert werden kann. Und ich nenne das jetzt mal, ich kann auch mit dem Bewusstsein denken und ich kann mit dem Bewusstsein schauen. Und aus einer Tiefe, Stecker als Beispiel, und aus dieser Tiefschauen passiert erstmal gar nichts im Bewusstsein. Und wenn dann jetzt noch es wird bestenfalls wahrgenommen, da ist irgendwas. So. Und wenn dann zusätzlich aber so eine Art Bedürfnis kommt, dass in Kommunikation zu bringen, in Worte zu fassen, dann kommen und das klackert sozusagen so hoch, bis es da oben ankommt, dann kommt das Wort Liebe. Es kann aber genauso auch kommen, pure Leere. Und das ist eine andere Geschichte als, so, und dann kommt aber dein Teil in Anführungszeichen, dass ich dann also sagen kann, okay, aber das ist schon wieder mehr hier in dieser Taktfrequenz. Okay, und jetzt nehme ich das Ding ausnahmsweise mal als Gegenstand wahr. Und dann ist es wunderbar, denn dieser Gegenstand dient uns und vielen anderen Menschen, indem ich ihn halte. Und dann kann ich was Liebevolles dafür empfinden oder sowas. Aber das ist für mich alles sekundär. Das erste ist direkte Wahrnehmung, eher eines meiner wichtigsten Themen. Wer wagt es, direkt wahrzunehmen? Und mit dem Bewusstsein zu schauen und eben nicht wieder in den denkenden, reduktionistischen Verstand zu gehen. Und dann können sich solche Dinge ergeben. Sie haben aber keinen Anspruch an totale Objektivität. Das heißt also, ich möchte damit nicht behaupten, dass wenn mit dem Bewusstsein geschaut wird bei jedem Menschen, dass die gleichen Ergebnisse kommen. Jemand anders schaut es in der gleichen Tiefe und Ehrlichkeit und Direktheit an und sagt, dort kann keine Liebe erkannt werden. Aber vielleicht kommt die Schwingung mit, dass hier ehrlich und wahrhaftig hingeschaut worden ist und dann ist es halt so. Und ich wage es, solche Worte zu sprechen, trotz wissenschaftlicher Ausbildung. Wo ein Wissenschaftler wird sagen, Moment, ich bin draußen, das ist Blödsinn, so zu reden oder so. Aber das ist die Einladung, die ich an jeden aussprechen kann, egal ob wissenschaftlicher Hintergrund oder nicht, diesen kleinen denkenden Teil des Verstandes zu verlassen. Und darauf zu verlassen, dass es andere Möglichkeiten gibt, die Welt und sich wahrzunehmen. Und zurück zu deiner vorigen Frage, solche Dinge mache ich auch mit den Leuten, die zu mir kommen. Also einfach einzuladen, fall mal ins Herz, ohne mich zu fragen, wie das denn ginge. Dann einfach zuhören. Schau aus dem Herzen heraus, was siehst du um dich rum. Und dann kommen normalerweise schon ganz viele Ergebnisse. Das habe ich ja so noch nie gesehen. Und das ist, aber trotz allem bilde ich mir nichts ein. Das ist wahrhaftig. Und das ist die Einladung, die ich aussprechen möchte, dass die Dinge, die uns über andere Art des Sehens, in dem Fall aus dem Herzen, aus dem Bewusstsein, dass wir die genauso einbeziehen in unser Weltbild, wie die gewohnte Art und Weise, Augen, Denken und vor allen Dingen halt dieses Reduktionistische, was mir bei vielen Menschen auffällt. Alles doch wieder nur zu reduzieren auf Materie und auf Dinge im Denken oder so. Und das einfach anzureichern und zu schauen, wie in welcher Lebenssituation ergibt sich welche Art von Sichtweise und wie bereichert die das Leben? Ungefähr. Es können auch Momente vielleicht wie jetzt, die ist ein bisschen nicht so zufriedenstellend, weil diese Eindeutigkeit scheinbar kurz fehlt. Ja, ist es jetzt Liebe oder ist es keine Liebe? Aber du hast doch vorher gesagt oder so weiter und so fort. Aber es ist einfach von dem Gesamtempfinden wahrhaftiger so zu sprechen. Was für den Verstand, der in entweder oder denkt, zu Anfang eine Umgewöhnung bedeutet.
Ist direkte Wahrnehmung eigentlich die natürliche, unserer Natur entsprechende Wahrnehmung?
Natürlich im Sinne von unserer Natur entsprechend, ja, auf jeden Fall. Es ist in Anführungszeichen aber auch in gewisser Weise natürlich, dass sich das nach einer Weile indirekter wird. Gesellschaft, Konditionierung und so weiter und so fort. Aber ursprünglich, aus ganz natürlich, ja, auf jeden Fall.
Muss man direkte Wahrnehmung erlernen oder muss man nur verlernen, nicht direkt wahrzunehmen?
Verlernen, nicht direkt wahrzunehmen. Nichts, was die spielerische Erforschung von Dingen, vor allen Dingen vom Selbst und vom Selbst und vom Selbst und vom Selbst und vom Selbst betrifft, muss irgendwas erlernt werden. Ansonsten würde das ja auch in einem totalen Widerspruch stehen mit allem, was die Weisen uns immer gesagt haben, nämlich es ist der natürliche Zustand. Wenn du überhaupt daran glaubst, dass es ein Zustand ist, dann ist es der natürliche Zustand. Und daran, denke ich, können wir alle gut tun, uns da immer wieder dran zu erinnern, weil man gerne in diese Richtung geht, auch wenn man in die Vermittlung kommt, eben es doch insgeheim so darzustellen, ich zeige dir, wie ich da wie du mit Stufen zu irgendwie zu der höheren Erkenntnis kommst oder so. Das widerspricht sich mit allem, was die Weisen sagen. Und deswegen immer, es ist alles ein Verlernvorgang. So würde ich es auf jeden Fall sagen. Es gibt sowas wie Zwischenstufen, also man eignet sich Methoden und Techniken an, die kannte man noch nicht, aber letztendlich ist es ein Verlernvorgang, definitiv.
Was ist hilfreich dabei?
Beim Verlernen?
Ja, also damit dieser Prozess, wenn man es als Prozess sehen will, vielleicht wenn es abgeschlossen ist, kann man ja zurückblicken als Prozess sehen, obwohl es ja immer nur jetzt passiert. Was ist hilfreich gewesen oder was kann hilfreich sein oder was bietest du an, was hilfreich ist?
Es gibt sowas wie eine Grundlage und die möchte ich heute und hier und jetzt nennen, die Selbstehrlichkeit, die Ehrlichkeit zu sich selbst, was denn das höchste Ziel all dieser Unterfangen eigentlich ist. Es ist für mich das wichtigste Instrument und heute gesprochen und die Grundlage. Das heißt also, wenn ich beispielsweise sage, ich bin auf einem spirituellen Weg, sich ab und zu auch wirklich mal tief aus dem Herzen raus zu fragen, warum mache ich das eigentlich? Was ist die tiefste Motivation? Was ist die tiefste Sehnsucht, die dahinter steht? Und allein dadurch verändern sich die Prozesse tendenziell mehr in die direkte Erfahrung. Das ist das Erste, was ich nennen kann. Und darauf aufbauend, da sind sich ja glücklicherweise mittlerweile viele einig, ist Körper, wenn ich wieder wage, den Körper direkt wahrzunehmen, dann ist die Chance, dass ich insgesamt anfange, direkter die Welt wahrzunehmen, direkter das scheinbare Ich wahrzunehmen, ist die Chance größer. Und ein in Anführungszeichen Lieblingsthema von mir ist, wenn bereits was erkannt worden ist, wenn bereits Bewusstsein erkannt worden ist, wenn bereits Liebe zur Liebe da ist oder Liebe zu etwas, was man als tiefer, weiter und höher erkannt hat, dann die weiterlaufen lassen und sich derer bewusst sein. Denn komischerweise führt es nicht zu so einer Abgehobenheit. Also jemand versinkt total in irgendwelchen Träumereien um die geliebte Gottheit oder so, sondern im Gegenteil, wer sich wirklich auf die Hingabe zu dem, was ganz individuell als Größtes erkannt worden ist, wird feststellen, dass auch die Welt außenrum plötzlich direkter wahrgenommen wird. Wenn das nicht geschieht, dann hat man sich in Träumereien verliert. Aber ich meine es wirklich direkt wahrnehmen. Also das heißt, man kann entweder die Sache direkt angehen, also ich möchte erlange Direktheit dadurch, dass ich eben die Dinge, die direkt zugänglich sind, da gehört garantiert der Körper dazu, dass ich mich versuche immer mit weniger dazwischen gestellten Ideen damit auseinanderzusetzen, oder wenn bereits Bewusstsein entdeckt worden ist, sich da total reinzugeben und der Rest kommt dann automatisch. Man kann es natürlich alles beide gleichzeitig machen und es ist in Wirklichkeit nie ein Tun, sondern ein Geschehen, aber das haben wir ja im Prinzip schon abgehakt, als du so schön gesagt hast, aber letztendlich passiert es. Wir wollen es mal Prozess nennen, aber in Wirklichkeit passiert es immer jetzt.
Und wie sich das äußert, also sagen wir zum Beispiel als Sehnsucht nach Mitfließen und im Endeffekt vielleicht auch Zerfließen.
Zum Beispiel.
Oder ob es als Sehnsucht nach Gott
zum
oder
Beispiel.
Schönheit
Auf
oder
jeden
sich
Fall. Ja.
äußert.
Ja.
Das ist einfach individuell.
Das ist sehr individuell. Ja. Also ich denke schon, dass es tendenziell sich weiterentwickelt in die zwei klassischen Richtungen. Das eine, diese Sehnsucht zu verschmelzen mit der geliebten Gottheit, die zu Anfang vielleicht noch ein bisschen was Objekthaftes hat, bis es ganz, ganz, ganz aufhört und nichts Objekthaftes mehr ist und trotz allem ganz real, nicht objekthaft, nicht im Sinne von abstrakt, sondern ganz real, dieses nimm mich ganz, dieses dein Wille geschehe. Und das Zweite, zu erkennen, da tief drin will was erkannt werden, bis man bei dieser Forschung, wer bin ich, landet. Diese zwei klassischen Dinge, denke ich, würden sich bei den allermeisten Leuten früher oder später in der einen oder anderen Form ausbilden. Aber prinzipiell ist es genau wie du sagst, alles, was, wo das Herz höher schlägt, wo die Berührung da ist, ich möchte Schönheit noch tiefer erleben, dann ist es das auf jeden Fall. Ich habe eine Phase von einem Tag gehabt, da ist alles nur geschehen, alles ist geflossen und heute fühle ich mich wieder ganz eng und fühle, dass ich wieder glaube, ich müsste etwas tun. Ich sehne mich so sehr wieder in dieses Fließen zurückkommen, dann ist es das, ja. Auf jeden Fall.
Wobei ein Suchen aber eben auch zum Hindernis werden kann.
Ja? Ein Suchen kann zum Hindernis werden, auf jeden Fall. Und da spreche ich jetzt aus dem tiefen Vertrauen dem Leben gegenüber, die Hinweise, wann das die Suche stoppen soll, die werden schon kommen. Oder wenn die Suche von alleine auslaufen darf oder so, aber definitiv.
Wie ist es mit den natürlichen, ich sage jetzt mal natürlichen menschlichen Bedürfnissen? Also zum Beispiel eine gewisse Sicherheit zu haben, genug Luft, genug zu essen, Kleidung, auch der Wunsch nach einem Partner, das sind ja auch Sehnsüchte. Liegt dem das Gleiche zugrunde? Oder würdest du sagen, das sind einfach Sehnsüchte auf körperlicher Ebene?
Nö, also das, wer weiß, wie die Wege des Lebens so führen. Ja? Was nehmen wir mal ein Beispiel? Was hattest du als Beispiel genommen? Zum Beispiel Sehnsucht, eine bessere Wohnung zu haben oder irgend sowas. Plötzlich gelingt es dir und du hast sie dir schön eingerichtet oder sowas. Und dann kann es sein, dass du komplett überkommen bist von, ich fühle mich so zu Hause, aber interessanterweise nicht nur in diesen neuen vier Wänden, sondern auch irgendwie innerlich. Und dann kann es sein, entweder das war's und ich bin zufrieden bis zu meinem Lebensende oder das öffnet ein neues Türchen. Aber da unten drunter war ja noch was anderes. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt für mich keine Hierarchie von Sehnsüchten in dem Sinne. Oder von welchen, die zu materiell oder weniger wert sind oder zu ichig sind oder so. Auf keinen Fall. Was man halt ab und zu machen kann, vor allen Dingen, wenn man schon in Kontakt gekommen ist mit den Lehren der weisen Menschen, immer so ein bisschen überprüfen, welche von meinen Sehnsüchten ihnen hauptsächlich dazu, dass das Wesen sich hier wohlfühlt und welche haben mehr einen globalen Charakter oder sind auch bereit herzugeben oder sowas. Das kann man ruhig überprüfen, aber nicht im Sinne des inneren Richters, der dann sagt, jetzt unterdrücke ich alle Sehnsüchte, auf keinen Fall. Das ist ja totaler Blödsinn, ich meine, da sind wir, glaube ich, hoffentlich einig, dass Sehnsüchte wollen schon angeschaut werden.
Gibt es auch rein körperliche Sehnsüchte?
Das sagst du mir, also ich kenne sie sehr gut, ja. Auf jeden Fall.
Wenn ich dich was frage, heißt das nicht, dass ich es nicht weiß.
Ja, ist auch gut, genau.
Es gibt ja so eine Reihe, jung und naiv. Das ist eine, also da jemand, der interviewt. Mhm. Und ich könnte eben sagen, alt und naiv.
Okay. Und wer spielt jetzt welche Rolle?
Ja. Okay. Ja. Vielleicht kommen wir nochmal zum Praktischen oder mal zum Praktischen. Kommen praktisch Menschen in jeder Lebenssituation zu dir oder ist da irgendwie eine Tendenz, die sich rauszeigt, wo mehr Leute kommen und was passiert dann?
Es zeigt sich auf jeden Fall eine Tendenz. Und zwar kommen zu mir, und ich möchte auch Kerstin damit ins Boot nehmen, denn das ist ziemlich gleichgelagert, Menschen, die sich selbst häufig als feinfühlig empfinden, die sich selbst vielleicht auch den Aufkleber geben, hypersensibel oder so, die das Gefühl haben, mir kann eh niemand helfen oder alles, was ich bis jetzt ausprobiert habe, hat mir eh nicht geholfen. Und die meistens auch schon das Bewusstsein darüber haben, selbst auch wenn meine vordergründigen Wünsche, warum ich dich oder euch aufsuche, gesundheitlicher Natur sind, Lebenssituationen oder sowas, weiß ich, dass ich tief innen es mir eigentlich um was anderes geht. Das kann man sagen. Und viele fühlen, also es scheint so zu sein, dass ich gerade die sich unsicher fühlen, die sich zu fein für diese Welt fühlen oder so, dass die gern zu mir kommen. Die Missbrauch in der einen oder anderen Weise erlebt haben, muss jetzt nicht gerade das ganz Schlimme sein, und auch in gewisser Weise das Vertrauen in die Menschen verloren haben. Oder sagen Sie, dass zumindest ein Teil in mir, der hat das Vertrauen verloren, weil ich so oft über den Tisch gezogen worden bin. Und bei dir habe ich das Gefühl, du bist auf eine besondere Art vertrauenswürdig. Du handelst nicht aus Eigennutz, sondern da scheint irgendwas zu sein. Du dienst irgendeiner Größe, was Größerem, was mir gut tut oder so. Das könnte man schon als Tendenz sagen.
Und was dann passiert, hängt auch davon ab, in welcher äußerlichen Form die Menschen dir begegnen.
Ja, und die Entfernung, also ob wir uns treffen oder ob es über Skype oder über Telefon oder so. Wenn Leute sich körperlich nicht fit fühlen und nicht zu weit weg wohnen, fahre ich auch gerne mal hin und so. Kein Problem.
Macht es einen großen Unterschied, dem Menschen Auge in Auge zu begegnen?
Es macht einen Unterschied, würde ich nicht sagen einen großen, aber es macht einen und ist völlig verschieden gelagert. Also manchmal ist total, also das Thema ist sowieso super spannend. Ich habe es gern, sich direkt zu sehen, weil ich auch Instrumente habe, die ich aus unserer Ausbildung dann gerne verwende, die halt direkt am Körper angewendet werden, beziehungsweise besser um an den Energiekörpern außerhalb des physischen Körpers. Und hatte auch schon Fälle, in denen wir uns dann auch einig waren, es war wichtig, sich zumindest beim ersten Mal direkt gesehen zu haben. Das hätte so gut über die Ferne nicht geklappt. Deswegen, es ist ein Unterschied. Manchmal aber, ist es interessant, ist es über die Ferne definitiv besser als im direkten Kontakt, weil, und beispielsweise auch dann nur akustisch übers Telefon und nicht noch mit Bild und Computer, weil dann nur noch die Frequenz der Stimme und natürlich diese feine Raum- und zeitlose Verbindung in den Vordergrund tritt und das außenrum nicht so. Und dass die Techniken, die ich sonst anwende, gar nicht anwendbar sind, sodass direkt aus der Liebe, aus der Urliebe, aus dem Sein die Interaktion entsteht. Und da kann ich noch keine Regel machen daraus oder die auch Umstände oder äußere Dinge nennen, wann es eher günstig ist, sich direkt zu treffen und wann nicht. Aber es macht einen Unterschied, definitiv. Glücklicherweise, das durften wir dann erfahren vor einigen Jahren, geht's aber sehr, sehr gut über die Ferne. Das war zum Beispiel was, wo ich zu Anfang gedacht habe, schauen wir mal. Also, es ist verblüffend.
Wir hatten ja zu Anfang auch von Selbsterkenntnis oder Selbsterforschung gesprochen. Wie würdest du die Begriffe definieren oder was ist daran wichtig oder...
Ich versuche mich jetzt mal nicht gleich an einer Definition der Begriffe, sondern möchte es mehr aus einem Beispiel oder so erstmal sprechen. Es gibt viele Leute, die fühlen sich nicht wirklich aufgehoben in der Welt, im Körper, mit den Menschen, in der Umgebung, in der Familie. Und bei einigen fängt automatisch so ein bisschen an, warum ist das eigentlich so? auch aus dem purem Leidensdruck oft. Und manche kommen dann dazu festzustellen, ich bin mir eigentlich gar nicht so ganz sicher, ob das, was alle sagen, was ich sei, ob ich das wirklich bin. Also beispielsweise, was weiß ich, du heißt Julia, das ist ein Name, der mir irgendwie eingefallen ist, und Julia, du bist doch 1,79 und hast die in die Haare und was weiß ich was oder so vor. Da gibt es einige Leute, die sagen, ja schon, aber irgendwie oder so. Und dann ist es für mich eine schöne Möglichkeit zu sagen, okay, lass uns rauskriegen, was steckt da eigentlich dahinter, und kann es sein, dass du irgendwas findest, was dir eine bessere Sicherheit von ich gibt. Und dann nenne ich das bereits die Anfänge von Selbsterforschung. Und ich würde es also so ausdrücken, alle Hinterfragung des Ichs als solches ist für mich schon Selbsterforschung. Und auch der Versuch, ganz mit sich wirklich zu sein, ist dann vielleicht in dem Sinne keine Erforschung, aber auch führt automatisch dazu, ist eine tiefe Sehnsucht. Das ist für mich erstmal, sind die Anfänge von Selbsterforschung, also das ist ungefähr befriedigt. Und ansonsten, und ich habe es auch schon bei Leuten beobachtet, würde sagen, einschließlich in der sogenannten Markus-Geschichte, das wird zu Anfang gar nicht als religiös empfunden oder als spirituell oder irgend sowas, auch wenn man Bezug hatte zu religiösen, spirituellen Welten. Man merkt nur, es ist ein Thema, das rührt mich an, das lässt mein Herz klopfen. Also darf man ein kleines Beispiel aus der Story erzählen. Du kennst noch Supertramp, die Band, und da gibt's einen Song, der heißt The Logical Song. Und in meiner Clique wurde das dann gerne besprochen, das wäre so schön sozialkritisch und so, ne? Und ich sollte auch mal was dazu sagen. Und ich habe gesagt, das mag alles sein, aber diese eine Textzeile, die macht mich total verrückt. Please tell me who I am. I know it sounds absurd. Absurd, please tell me. Und da saß ich da so mit 17. Und da war dann der rationale Verstand, okay, beschäftige dich mit dem Thema mal, es scheint was mit dir zu tun zu haben. Also sowas. Und da fängt für mich bereits die Selbsterforschung an. Immer noch der Glaube, ein Ich zu sein, ganz klar. Und zu Anfang vielleicht auch, vielleicht soll ich ja Persönlichkeitsanteile von mir erforschen und Schatten und so weiter und so fort. Und früher oder später war klar, nee, es geht um das Ding als Ganzes. Das ist für mich Selbsterforschung. Und irgendwann, hopefully, kommt halt irgendwann die Erkenntnis, dass es das Ich als solches nicht gibt, beziehungsweise, dass es bestenfalls sowas wie ein Mechanismus im Bewusstsein ist und so weiter und so fort, was da sonst noch so alles an Vertiefungen kommen kann.
Und wirkliche Sicherheit wird empfunden, wenn das Ich im Sinne von dem wirklichen, eigentlichen Leben gespürt wird. Nicht mehr das Ich im Sinne von die Person. Und also wenn einfach nur das fließende Leben erlebt wird als Ich. Also manche sagen dazu auch Ich oder große Ich.
Ich würde sagen, dass es bei ganz, ganz vielen Leuten eine Erleichterung auslöst und auch ein Gefühl von Aufgehobenheit oder Sicherheit. Ja. Es ist aber immer noch, technisch gesprochen, natürlich eine Ich-Identifikation. Aber es ist weg von dem kleinen Teilchen da, das sich in Bezug setzen muss und so weiter und so fort. Das auf jeden Fall, ja.
Aber es kann ja auch ohne Identifikation gespürt werden, einfach nur wahrgenommen
genau.
wird. Also ob es angenommen und festgehalten und...
Genau. Aber das ist für mich... Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch in so einem Bewusstseinsmodell von Stufen gehen wollen, aber es ist für mich noch ein Unterschied, ob jemand aus vollem Herzen sagt, ich bin das Erlebte oder da ist nur das Erlebte. Es gibt nur das Erlebte. Das ist für mich ein Unterschied. Aber dieses Gefühl von Aufgehobensein, von Sicherheit oder das irgendwie zu Hause angekommen sein, das kann sich viel früher anstellen, auf jeden Fall.
Stellt sich das ein mit dem Gefühl von Sein, reines Sein zu spüren?
Ich habe den hier und andere entdeckt, dass das wie die halbe Miete ist. Also dieses einfaches Sein, Fragestellung von ich oder wer schaut, fallen alle weg. Aber auch Menschen, wo es spätestens nach ein paar Monaten, da fehlt noch was. Da will noch tiefer geguckt werden, da will noch tiefer hingegeben werden. Und das ist wieder sehr individuell, würde ich sagen. Also ich denke, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, wenn das so eine Art Seinserleben da ist, dann ist Gloria Victoria. Lasst uns ein großes Fest feiern und sich auch dort wie in ein Refugium immer wieder zurückziehen zu können, wenn es heftig draußen ist, ist die Endlösung sozusagen. Aber definitiv gibt es andere, die sagen, nee, sorry, das ist ein Zustand. Und ich spüre, dass das, was ich suche, jenseits von Zuständen ist. Das ist individuell. Und von Zeit und Phasen und so weiter und so fort.
Wie kann was jenseits von Zuständen sein, wenn keiner da ist, der das spürt?
Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es so ist. Und bin unzufrieden mit der Antwort, die da gerade aus dem Mund rausgekommen ist. Aber das war es jetzt das erste Mal. Also wieder so ähnlich wie vorhin. Jenseits der für den kleinen reduktionistischen Verstand anziehenden Konzepten von Zuständen, Zustandswechsel und Zustandslosigkeit kann auch aus einer Tiefe Zeitlosigkeit direkt erfasst werden. Nicht mehr erfahren, denn dann sind wir wieder zusammen, wenn was mit erfahren ist, sofort wieder der Geschmack von Zustand und Zeit dabei. Es kann erfasst werden vom Bewusstsein, dass Zeitlosigkeit real ist. Und mit der Zeitlosigkeit ergibt sich auch die Zustandslosigkeit. Oder wenn man dann den Kopf schon wieder ein bisschen dazu nimmt, darin haben alle Zustände Platz oder sonst was. Es ist die Schau aus dem Bewusstsein heraus, jenseits des Versuchs, es sofort in Konzepte und in Fragen, ja geht das überhaupt, zusammenzustellen.
Ist es so eine Art Regel, dass wenn ein Mensch traumatisiert ist oder fast traumatisiert ist, also dass dann erst da eine Heilung passieren muss und dass dann tiefer gegangen werden kann?
Solche Fragen und so ähnliche Fragen werden mir so richtig in der Tiefe, in Fleisch und Blut, erst die letzten Monate wirklich klar. Das heißt also, ich bin jetzt noch ein junger Sprecher auf diese Frage. Konzeptionell hätte ich dir da vor 20 Jahren schon was von Bär erzählen können. Aber es wirklich zutiefst verstanden zu haben, dass sich das auch in meiner Interaktion mit Trauma gut anfühlt, kann ich jetzt sagen, es ist ein Wechselspiel. Wenn es ums Erleben geht. Also das heißt, in dem Tiefergehen ins Sein, ins Tiefergehen ins Hineinspüren, ins Bewusstsein, ins Tiefergehen in der Hingabe zum Göttlichen, bleibt es fast nicht aus, dass traumatisches Material hochkommt. Egal, ob man sich selbst als schwer traumatisiert oder als hundsnormal konditioniert bezeichnet, es kommt hoch. Und umgekehrt, und das, da gibt es berührende Artikel von verschiedenen Leuten, die ich in letzter Zeit lesen durfte, kann Trauma auch genau die Chance sein, die tiefere Sehnsucht zu entdecken. So könnte man dann also sagen, auf der reinen Erfahrungsebene, also Traumamaterial kommt nach oben und dann darf auf der anderen Seite die Erfahrung tiefer werden. Erfahrung wird tiefer und lädt neues Traumamaterial ein. Und auf die Weise würde ich sagen, so wechselseitig kann das zusammen tiefer gehen. Aber wenn es um nur, in Anführungszeichen, das Sehen geht, die Erkenntnis auf tieferer Ebene, wie es ist, muss noch kein Trauma angegangen werden. Das ist meine starke Vermutung. Und dann kann sich die Wege scheiden. Auf der einen Seite kann es sein, dass in einem Menschen eine Zufriedenheit entsteht, gesehen zu haben, wie etwas ist. Und dann kann es aber auch sein, es leben zu wollen, es ausstrahlen zu wollen, es dienlich zu machen oder sowas. Und dann kommt der Aspekt rein. Dann sind wir auf der Erfahrungserlebensebene und da wird Trauma hochgespült. Und das ist oft so wechselseitig. So. Deswegen sagen ja auch viele Leute, die sogenannte dunkle Nacht der Seele ist nichts anderes als Traumamaterial, das sich meldet oder so.
Und ob quasi das Verlieren der Identifikation, eine Person zu sein, ob das ein langsames Rübergleiten ist, also dass es so langsam passiert, oder ob das ein dramatisches Ereignis ist, das ist einfach individuell verschieden und eigentlich total egal.
Würde ich auch sagen, es ist individuell verschieden. Ich würde mal sagen, bei denen, aber da, ich habe nur ein paar Stimmen, ne? Also ich verlasse mich nicht dann so sehr auf, was ich in Büchern oder so lese, sondern was ich von Leuten erzählt bekomme. Die sanft hinübergleiten, bei denen kann der Zweifler noch ein bisschen stärker unterwegs sein, weil es so wenig an was festzumachen ist. Und die, bei denen das so ein ist oder sowas, die können immer wieder referenzieren, dass es dieses Erlebnis ist so durchschlagend gewesen, das kann auch noch der tollste Zweifler und kriegt das nicht mehr tot. Und aber ansonsten würde ich da sagen, ist die gesamte Bandbreite möglich. Plus, das ist mir jetzt gerade wichtig noch zu sagen, bis zur Erkenntnis, dass das Ganze nur eine Story ist. Und ich meine es jetzt nicht mit einem negativen Beiton, sondern in einer absoluten Neutralität. Dass man wirklich erkannt wird, dass Zeit nicht eine primäre Wahrheit hat, fällt auch die Idee von einer Person, die sich in der Zeit entwickelt, tutti completi weg. Und plötzlich werden diese Sprüche in der spirituellen Szene ganz real. Zum Beispiel, nichts ist wirklich passiert. Was man vorher vielleicht als ganz netten Spruch empfunden hat, der wird sehr, sehr real. Und genauso, Erwachen und Erleuchtung ist nur eine Geschichte. Und das ist natürlich harter Tobak und kann paradoxerweise nach diesem Übergang passieren, also das heißt, die Erkenntnis, dass nie was passiert ist, passiert nachdem was passiert ist oder so. Und dann sind wir in diesem Bereich, von dem ich vorhin gesprochen habe, dann ist es eine Schau aus dem Bewusstsein, mit niemanden, über niemanden, in denen die Aspekte, die jenseits von Zeit und Raum liegen, mit drin sind. Wir Menschen, in Anführungszeichen, sind fähig, auch so zu schauen.
Für niemanden,
ja. Und dann auch nicht das Bedürfnis, in beiden Welten gleichzeitig zu Hause zu sein, sondern nach dem Motto, ich habe erkannt, dass ich nicht der Handelnde bin und deswegen kommt Handlung durch mich, denn das ist schon wieder eine Vermischung von zwei Ebenen. Die Erkenntnis von kein Objekt handelt, ist verbunden mit Objektlosigkeit. Also dann stellt sich die Frage gar nicht mehr, ob ich das jetzt erlebe oder so. Und wenn ich in dem Erleben von ich wieder drin bin, dann ist doch gar kein Problem, dass auch das, die Erfahrung des Ich bin der Handelnde da ist. Gewusst aus dem Bewusstsein wird, da ist weder Handlung, aber auch kein Objekt, das handelt. Und so, und auf die Weise werden die Dinge einfach. Das ist vielleicht das, was ich auch noch so ein bisschen von meiner Seite proaktiv, ohne dass du fragst, noch reinbringen will, ist, das Leben wird richtig einfach. Dann, wenn aus dem Bewusstsein geschaut wird, wie die Verhältnisse sind und so Diskussionen wie, aber gibt's da jetzt Bestimmung, Vorbestimmung, gibt's keine Vorbestimmung, kann ich ein bisschen was verändern oder nicht ein bisschen was verändern oder ein bisschen mehr? Sorry, das muss ich jetzt mal so ein bisschen schnotterisch sagen. Das interessiert dann irgendwie nicht mehr. Das kann mal so erlebt werden und mal so erlebt werden, aber also deswegen ist dieser Punkt, den ich aber bei dir zwischen den Zeilen rausgehört habe, sonst wäre es, glaube ich, ja nicht getriggert worden, echtes, unpersönliches Erfahren ist nochmal eine andere Nummer. Dann sind diese Fragestellungen von Schicksal und wie, was, wie, wo gehandelt wird, die können manchmal interessieren, aber die werden nicht mehr benötigt zu einem So eine Orientierung.
Hat dir deine wissenschaftliche Ausbildung hilft die dir jetzt, dich so klar und detailliert auszudrücken?
Oh, da fehlt jetzt gerade so ein bisschen die Selbstreflexion, um die Frage zu beantworten. Wo sie mir bei hilft, ist bei Menschen, die von sich selber sagen, sie kommen eigentlich mehr aus der Denkerecke und das auch manchmal sogar humoristisch selber sagen können. Und sie brauchen jemanden, der ihnen die Brücke bieten kann, von dem sie glauben, der Kopf funktioniert noch. Um solche Menschen zu erreichen, hilft mir das ungemein. In meiner Arbeit, in meiner energetischen Arbeit, in meiner Körperarbeit vielleicht ein bisschen, aber nicht so wirklich, weil es geht um Liebe. Da braucht es keine wissenschaftliche Ausbildung. Aber wo es mal helfen kann, und es fängt jetzt schon an, und das ist auch ein Thema ist von mir, dass ich anfängt zum, na, kann man jetzt auch merken, fängt an zu vibrieren, es in den Mainstream zu bringen. Denn meine Behauptung ist, dass fast alle Menschen gefangen sind in einem reduktionistischen, mechanistischen Weltbild, auch wenn sie gar nicht wissen, was das ist und niemals eine wissenschaftliche Ausbildung genossen haben, ist es mit der Aufklärung und Pipapo Wissenschaftstheorie weggelassen, ist es eine Krankheit, die wir Menschen haben. Also mir geht es nicht nur darum, wir sind zu gefangen im Denken, das wird gern thematisiert, das wird schon ewig thematisiert. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir sind im reduktionistischen Denken, das nur in Entweder-Oder denken kann, gefangen. Das Denken ist zu viel mehr möglich. Wir sind gefangen in einem mechanistischen Denken und insgeheim in einem materiellen Denken. Ich bin vielen Leuten begegnet, die sagen zwar, Bewusstsein steht an erster Stelle und daraus kann Materie entstehen, aber ihr Inneres spricht eine andere Sprache. Das heißt, wir sind so stark konditioniert, insgeheim doch nur zu glauben, alles, was anfassbar ist, ist real. Und alles andere, wie beispielsweise Liebe, sei völlig irreal. Das habe ich schon auf spirituellen Kongressen. Aber wenn ihr von Liebe redet, da sehe ich so eine galertartige Masse, hat mal jemand zu mir gesagt. Ganz klar reduktionistisches Denken, materialistisches Denken. Und dafür ist eine wissenschaftliche Ausbildung gut, wenn du weißt, wie so ein Denken funktioniert, wo die Grenzen von so einem Denken sind und das auch kommunizieren kannst, dann kannst du vielleicht sowas wie Neugierde erreichen. Aha, kann man auch noch anders denken. Während wenn dir das fehlt und du kommst einfach nur mit einer Liebeswucht oder so, dann kann sein, dass kein Interesse entsteht. Also ich würde sagen, jeder, der eine naturwissenschaftliche Ausbildung hat, ist vielleicht so als Brückenbilder und für den Mainstream kann sein, dass es was bringt. Wenn du aber nicht selber gefangen bist, also ich selber, ich bin Naturwissenschaftler oder sowas, weil dann sagt natürlich jemand, der bereits feiner fühlt und feiner denkt, das ist für mich ein Hirni, das ist ein Nerd oder sonst oder was, dann ist es wieder ein Nachteil. Aber wenn jemand spüren kann, hey, da ist jemand, der kann diesen Apparat dort oben benutzen. Er hat auch nichts gegen diesen Apparat. Der muss nicht wegmeditiert werden oder sowas. Aber gleichzeitig lebt er aus einer ganz, ganz anderen Quelle. Dann hast du eine Chance, dass du eine Brücke bilden kannst. So würde ich das sagen.
Hast du das Gefühl, es ändert sich was am Mainstream?
Ich habe das Gefühl, dass die Themen... Es ist einige der Themen, die früher noch als metaphysisch deklassiert worden sind, und das ist ja noch höflich, es metaphysisch zu nennen, oder als spinneritische Esoterik, dass einige von den Themen in die populärwissenschaftliche Diskussion kommen und damit der Anfang Mainstream. Kleines Beispiel ist diese Geschichte, du bist kein Handelnder. Das sagen dann die Neurowissenschaftler, lange bevor du als denkendes Ich glaubst, du hättest irgendwie eine Entscheidung getroffen, was weiß ich, eine Sekunde oder zwei, ist es bereits schon längst irgendwie getroffen worden. Und dann fließt du das in irgendwelchen typischen Zeitschriften, das finden die Leute spannend oder sowas. Noch vor 10 oder 20 Jahren hätte der gesagt, das ist humanbiologisch, physikalischer, totaler Quatsch. Also da passiert auf jeden Fall was. Du kannst heute zum Akupunktur gehen und jeder sagt, oh, du gehst zum Akupunktur, okay. Als ich das vom ersten Mal vor 20 Jahren gemacht habe, was, du lässt dir Nadel in den Körper stechen? Was soll das bringen? Das verletzt dich nur oder so. Natürlich passiert was und das ist schön, das ist wunderschön.
Sieht man ja auch an der Yoga-Bewegung, ne? Wie sie sich ausgebreitet hat.
Genau. Da sagt, wenn du heute Hatha-Yoga machst, dann sagt niemand mal was. Wenn du auch sagst, ja, ich mache aber auch, ich atme auch, arbeite auch mit dem Atem und ich möchte auch den spirituellen Hintergrund verstehen, schauen dich die Leute nicht mehr krumm an. Vor 20 Jahren haben sie das noch gemacht. Ja, natürlich passiert was. Also deswegen, wir waren vorhin zusammen in Satsang, eine wunderbare Zeit, ist eine Aufbruchszeit irgendwie. Wo auch, jetzt kommt wieder kurz der Wissenschaftler durch, langsam das Gefühl kommt, dass es keine linearen Vorgänge mehr, sondern dass es dann richtig Sprünge geben kann, richtige Quantensprünge geben kann. Das ist schon ja, so.
Manchmal meint man auch in der Verrücktheit der Menschen. Ne?
Das also auch. Das ist ja, ja, auf jeden Fall. Das Gefüge auch dazu kommt. Da sprichst du auch ein interessantes Thema an, dass die Liebeskraft oder die, wie du es nennen willst, so reingeht in dieses kleine Denken, dass der erste Adaptionsmechanismus Verrücktheit ist, ja. Dass auch ich denke, soweit ich mal gelesen habe, alles, was mit Nervensystemen zu tun hat, da sind die Störungen, die nehmen eklatant zu. Diese scharfe Trennung von Ich, der Denker und Ich ist der Rest, der wird dermaßen gnadenlos aufgeweicht und das äußert sich dann in so Sachen bei vielen Leuten. Definitiv so eine Umbruchszeit und da kommen auch nicht nur die Yeah, es passieren gute Sachen, sondern ganz klar, und zwar im totalen menschlichen Kollektiv, so nehme ich das mal. Und es macht auch Aufregung, also das ist nicht irgendwie so cool, läuft irgendwie gut, sondern da kommt noch so.
Siehst du es auch so, dass zum Beispiel gesellschaftliche Machtstrukturen irgendwie durchsichtiger werden? Also, dass mehr Menschen das sehen, sich überhaupt dafür interessieren, zum Beispiel fürs Geldsystem, wer profitiert davon und warum passieren überhaupt die Kriege? Also, wenn man jetzt auf eine absoluten Ebene geht, kann man sagen, okay, weil das Leben das so will, aber welche Interessen strecken dahinter, welche Macht auf der Welt ist ein Imperium und beherrscht die anderen und so Sachen. Siehst du da eine Veränderung oder glauben alle den Mainstream-Medien? Und
ich spüre eine Veränderung, aber aus Nüchternheit heraus stelle ich ein kleines Fragezeichen dahinter. Ich spüre das so, weil es andere Formen der Medien mittlerweile gibt und weil glücklicherweise zu einem gewissen Teil die unsere Gesellschaftsstrukturen der letzten 30, 40 Jahre eben doch zum freien Denken und Reflektieren eingeladen haben. In gewissen Grenzen, keine Frage. Und die Liebe, das Bewusstseinsniveau steigert, auf jeden Fall. Das wird auf verschiedenen Ebenen von den Leuten immer mehr hinterfragt. So empfinde ich es. Ich würde mich aber auch gerne eines Besseren belehren lassen, wenn es eine Studie gibt, die sagt, nee, das war schon immer so, es scheint nur so zu sein. Es gibt ja Leute, die behaupten, die sagen, aber es wird mehr kommuniziert. Wir haben mehr Möglichkeiten, heutzutage über solche Dinge zu kommunizieren und offener darüber zu kommunizieren, aber in Wirklichkeit war diese Kritikfähigkeit auch schon vor 20 Jahren da. Sie ist uns nur noch nicht aufgefallen. Ich empfinde es anders, aber es gibt Leute, die behaupten das. Ich empfinde, dass wirklich was verändert. Die großen Zeitungen verlieren an Leser. Das hat nicht nur was mit Geld zu tun, weil ich jetzt kostenlos im Internet lesen kann, sondern weil einfach gespürt wird, viele der Artikel sind nicht sauber recherchiert. Sie folgen irgendeiner Tendenz, vielleicht sogar auch einem politischen Willen. Und das befriedigt viele Menschen einfach nicht mehr. Was gemein ist gegen all die Journalisten, die gute Arbeit machen wollen, aber es wird häufig so empfunden.
Ja, wo der Chefredakteur die Sachen dann in den Papierkorb schmeißt.
Also, genau. Der selber auch mit seinem Gewissen zu kämpfen hat dann nachts, weil er auch in irgendeiner Zwickmühle, in einer Gewissenszwickmühle oder sowas drin ist, weil er wieder von was weiß ich wo seine Sachen hat. Genau. Ich denke schon, dass das Bewusstsein wächst. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt schon. Also die Ergebnisse, die Einsichten, zu denen die Menschen kommen, die sind noch sehr verschieden. Aber zumindest wird sich damit beschäftigt. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich die Formulierung verwende, auf jeden Fall dann immer so, wie es hier empfunden wird. Ja.
Vielleicht ist das jetzt ein Sprung, aber ich habe heute Nachmittag ein Musikpaar interviewt, ganz junge Leute, die sich aber auch für die Friedensbewegung engagieren. Und also ich fühle mich auch als Teil von der Friedensbewegung, weil ich Frieden will. Also nicht nur innerlichen Frieden, sondern ich finde, es ist auch Zeit, dass äußerlich Frieden, dass Krieg wirklich als was total Unmögliches angesehen wird und dass Leute, die eine Art Kriegshetze betreiben, in psychische Behandlung kommen. Also wie siehst du die Friedensbewegung oder fühlst du dich da auch als Teil von oder sympathisierst du mit denen oder hat es eh keinen Zweck? Was, ja.
Die Friedensbewegung als Organisation oder als loser Zusammenschluss von Organisationen, da habe ich keinen Kontakt dazu. Deswegen weiß ich auch gar nicht so viel davon. Engagiere mich auch nicht in irgendeiner Organisationsgruppe. Aber was ganz klar ist, die Zeit, dass das wirklich nach im äußeren Handeln sich ausdrückt und die Gefahr von find erstmal Frieden in dir und alles wird gut. Nee, was ist jetzt? Hallo, parallel. Hier, es schreit danach. In dem Sinne bin ich Teil der Friedensbewegung auf jeden Fall. Ich komme auch aus dem Elternhaus, in dem das ein wichtiges Thema war. Und ich meine, man muss nur schauen, was passiert, was an Kriegstreiberei passiert. Und große Sympathie für Menschen, die sagen, ich kann nicht mehr einfach zu Hause sitzen und mitleiden, sondern ich will da aktiv was tun, ohne zu wissen, ob ich was erreichen kann, aber ich kann nicht mehr mich auf das bloße Innerliche zurückziehen. Großes Ja.
Ja, es geht nicht unbedingt ums Erreichen. Es geht darum, was stimmig ist, ne? Was sich gut anfühlt und was sich richtig anfühlt. Ja. Was ich vielleicht sogar als, wo sehr viel Nötigkeit dabei ist, ne? Sehr dringend ist.
Genau.
Als anfühlt.
Ja.
Du benutzt den Begriff Liebe ja auch. Es gibt Leute, die sagen, da gibt's mir zu viel Definitionen und zu viel unterschiedliches Verständnis. Was ist es, wenn du von Liebe sprichst?
Ich nehme es erstmal so wahr wie du, dass es interessanterweise sehr, sehr verschieden aufgefasst wird. Ich verwende es in verschiedener Form. Manchmal ist es die normale Liebe von Mensch zu Mensch, die Liebe zum göttlichen Urgrund. Und manchmal verwende ich es als Ausdruck von der tiefsten Ebene, die es gibt, die gar keine Ebene mehr ist, und bezeichne sie deswegen gerne auch als Urliebe, um es ein bisschen abzugrenzen. Das, was nicht ausgesprochen werden kann, das, was gerade noch mit dem Bewusstsein scheinbar erfasst werden kann, das, was, wenn man es rational wieder oder philosophisch betrachtet, der Seinsurgrund ist, das Selbst ist, aber gleichzeitig aus tiefem Menschlichsein doch Liebe genannt werden will. Also das ist dann Urliebe, die macht leise im Sprechen gängigerweise, die lässt die Empfindung im schönsten Sinne als Werkzeug hier zu sein, obwohl gleichzeitig gewusst wird, dass keine Trennung da ist, erscheinen und kann wahrgenommen werden als auch die treibende Kraft als das Prozesshafte, das, was ja alles bewegt. Und der fragende Verstand kann ich sagen, ja, aber warum dann die Assoziation zu Liebe? Man hätte es doch auch sein Gott oder so nennen können. Und das hat einfach was wieder zu tun mit ganz Menschsein. Und wenn ganz Menschsein, sage ich jetzt mal so ein bisschen absolutistisch, ein ganz Menschsein zugelassen wird, dann wird es als was zutiefst Feinstes im Menschen erkannt und dann kommt einfach das Wort Liebe. Wie an Jesus Christus, als er gefragt worden ist, ja, du redest von Gott, du redest von Liebe. Wie ist der Zusammenhang? Gott ist Liebe. Punkt. Und das ist jetzt wirklich jenseits von Begriffsdefinitionen. Ich lade einfach alle ein, das ein bisschen zu spüren. Kann sich in Spüren ausdrücken, kann sich in energetische Empfindungen ausdrücken, ist aber ursächlich jenseits davon.
Ursächlich heißt ohne Ursache?
Ja, also sozusagen als die erste Ursache.
Die erste Ursache.
Ja.
Die dann keine Ursache mehr ist.
Dadurch. Die dann deswegen gar keine Ursache mehr ist und auch nicht insgeheim in einer Hierarchie von Wechselwirkungen steht. Da finde ich immer dieses Bild, wenn man in Bilder denkt, schon schön, wenn es sowas gibt wie Ebenen von Konkretisierungen vom feinsten Bewusstsein zur Materie und du würdest es auf ein Blatt Papier aufmalen, auf welcher Stufe würdest du die Liebe, die Urliebe malen? Ist die Antwort, das Blatt Papier selbst ist es. Alles, es ist, Liebe ist alles. Es gibt nichts anderes. Das nur noch als Vibration empfangen und nicht mehr. Es gibt nichts anderes. Darin können sich Dinge zeigen, die auch gern Liebe genannt werden, aber die sind schon sehr konkret. Zwischen Menschen, zum Göttlichen, zur Gruppe, zu einer Sache oder so. Die Urliebe, von der Kerstin und ich ab und zu, in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr so häufig, ist das Unbenennbare. Es gibt nichts anderes.
Und darin kann auch Zuneigung erscheinen.
Auf jeden Fall. Pure Menschlichkeit und pures Menschsein, Körpersein in einem ganz natürlichen Kontinuum, in einer ganz natürlichen Art und Weise. Es ist nichts Abstraktes. Obwohl es mit dem Verstand nicht mehr greifbar ist, sondern nur noch mit dem Bewusstsein berührbar ist, muss ich ein bisschen poetisch sprechen. Wenn Bewusstsein nur noch berührbar ist, ist es nicht abstrakt. Das ist mir auch ganz wichtig. Wenn ich manchmal den Eindruck habe, dass in spirituellen Kreisen das Göttliche, das Absolute, doch wieder wegabstrahiert wird, dann kann das Ich wieder so ein bisschen vor sich hin werden. Es ist was ganz Konkretes. Aber mit konkret meine ich jetzt nicht eben materiell. Und dem Menschen gnadenvollerweise zugänglich. Und da kann ich mit Max den Kreis schließen zur Frage zur Selbsterkenntnis. Diese Erkenntnis, die nicht jeder so in Worte fassen muss, Liebe ist alles, was es gibt, kann in der Selbsterforschung sich ergeben. Dann ist weit entfernt von hier ist niemand oder das ich vorher glaubte zu sein, ist ein anderes Ich. Das ist weit davon entfernt. Das ist eine Erkenntnis, die total im Unpersönlichen liegt. Und noch tiefer, jetzt rede ich schon wieder von Hierarchien, aber sorry.
Gibt es noch andere Kreise, die du schließen kannst, wenn du möchtest? Könnte man nämlich auch zum Ende kommen.
Das ist schön. Ja, wenn du mir noch ein paar Minuten gibst.
Ja, klar.
Auf jeden Fall. Es ist jetzt keine große Reflexion und Erinnerung, was wir gesprochen haben, aber irgendwie ist das Bedürfnis, und zwar total spannend, aber es ist das Bedürfnis, auch nochmal auf die Einfachheit zu verweisen, dass es spannend ist, die Zusammenhänge zu erforschen, zu benennen, zu scheren, aber eigentlich ist ganz, ganz einfach. Und wenn das Bedürfnis ist, einen Hinweis zu haben, der ist auch ganz einfach. Nämlich wirklich einfach treu sein von dem, was bereits als Liebe entdeckt worden ist. Mir ist es so wichtig, das zu sagen, damit klar ist, dass all die Werkzeuge, auch die, die wir verwenden, dass die in schönstem Sinne Beiwerk sind. Letztendlich ist die Liebe Weg, Ziel, alles zusammen. Und in dem Sinne, auch wer sucht nach Orientierung, die super Orientierung für viele. Und das ist, in dem Sinne ist es einfacher, als es erscheinen mag. Wir beide haben teilweise sehr auch komplexe Dinge jetzt ausgetauscht, aber da muss man nicht, kann man gerne aussteigen, denn eigentlich ist es ganz simpel. Eigentlich ist es Leben, 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 Liebe, 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 Liebe. Das ist der eine Kreis, den ich noch schließen will. Der zweite ist, dass ich auch eine Veränderung von Wirkung oder sowas feststelle von mir die letzten Monate und die auch jetzt zu einer, vielleicht so eine Veränderung von einem einfachen Hiersein zu einer direkteren Einladung führt, nämlich dass ich wirklich die Einladung, an wem das irgendwie anspricht hier, soll einfach mal Kontakt aufnehmen. Ja. Kann spielerisch einfach mal schauen, ob sich da eine Schwingung zusammen ergibt. Und dass wir in einem totalen Glück leben, dass Kerstin und ich, meine Frau Kerstin und ich, wir dürfen erfahren, dass sich schon ein freilassendes Feld um uns von Menschen entwickelt. Und einfach die herzliche Einladung auszusprechen, wenn da eine Anziehung ist, einfach mal vorbeizuschauen. Und das finde ich süß, in Anführungszeichen, auch schön, dass das hier herauskommt, weil gängigerweise ich eher so ein bisschen da so der zurückhaltende Typ oder so bin. Und das, aber glücklicherweise die Rückmeldungen sind, nee, wenn du so Sachen sagst, komme ich mir nicht irgendwie gepusht vor oder da will mich jemand locken oder so und deswegen ist es mehr gewagt. Also es ist wirklich eine herzliche Einladung, wer sich angezogen fühlt, einfach mal Kontakt aufzunehmen. Und noch einen dritten Kreis, wenn ich das schließen kann. Das hatten wir kurz gesagt mit dieser Sehnsucht und dass es verschiedene Sehnsüchte gibt und man mag kann das jetzt direkt im Anschluss von dem Interview einfach mal machen. Hand aufs Herz, direkt in die Verbindung reinspüren. Wissen, man ist in einer geschützten Umgebung. Der Einzige, der einem dazwischen fuhrwerken kann, ist der innere Kritiker. Und sagen, was ist meine tiefste Sehnsucht bezüglich dem göttlichen Urgrund bezüglich meiner Selbsterforschung und mal schauen, was das in einem auslöst. Nicht nach einer Antwort suchen. Und das hat meistens eine starke Wirkung. Und wenn es als wahrhaftig empfunden wird, sich da auch reinzugeben, dann kann es sein, dass verschiedene Dinge, die einen bis jetzt noch angezogen haben, nach einer Weile nicht mehr so stark anziehen. Aber man merkt, meine Sehnsucht möchte auf einer tieferen Ebene bedient werden, als die Lösungen, die mir bis jetzt angeboten worden sind. Und da spüren Kerstin und ich gerade die letzten Tage, dass das auch mal ausgesprochen werden darf und soll. Also das geht's um Befreiung? Geht's darum, Befreiung im Sinne von Befreiung von dem Glauben abgetrennt zu sein? Wenn das als wahrhaftige Sehnsucht erkannt wird, auch den Mut zu haben, zu Anfang fühlt sich so an, als ob es Mut kostet, das zu verfolgen. Ansonsten, letzte Kreis zu schließen. Aus tiefstem Herzen, aus tiefster Menschlichkeit raus wünsche ich allen, die sich eingelassen haben, das zu schauen, alles Gute.
Jetzt könnte ich aber noch weitermachen.
Ja.
Kurz auf jeden Fall.
Keine Frage.
Kerstin hat heute vom Retreat gesprochen und es waren auch, glaube ich, Menschen da, jetzt im Satsang bei ihr, die auch im Retreat waren. War das ein gemeinsames Retreat? Macht ihr das zusammen? Oder?
Wir machen es zusammen im Sinne von, dass wir es zusammen organisieren, aber vom klassischen Setting her gesehen macht es Kerstin. Das heißt, Kerstin sitzt vorne auf dem Stuhl. Und das ist auch gut so, dass die Menschen wissen, sie kommen zu Kerstin, aber ich bin auch präsent, ich stehe auch zur Verfügung. Wir bieten neben dem klassischen Satsangs innerhalb des Retreats auch noch andere Dinge an, zum Beispiel die was mit dem Satya zu tun haben, aber ich bin einfach auch als Präsenz da. Aber es ist nicht gemeinsam im Sinne von, wir sitzen zu zweit vorne und wir präsentieren uns zu zweit als aktive spirituelle Lehrer. Jetzt, nein, das ist ganz klar, das ist ein Retreat mit Kerstin. Ich bin auch dabei.
Du bietest aber auch Gruppen an, alleine, selber, oder wo es umgekehrt ist? Oder?
Ich biete es auch umgekehrt an, aber bisher noch nicht ich muss nur nachdenken, ob ich das Richtige sage. Noch nicht im klassischen Satsang-Setting. Und ich habe es auch nicht Satsang genannt und ich vermute, ich werde es auch nicht Satsang nennen. Das heißt also, die Gruppen, die ich anbiete, die haben was mit unserer Bewusstseinsarbeit, mit unserer Heilarbeit Satya zu tun. Und in Planung ist auch mal kleinere Events von 2 Stunden Dauer oder 3 Stunden Dauer anzubieten, indem es direkt um die Selbsterforschung geht. In den Satyo-Workshops ist Selbsterforschung ein automatischer Nebeneffekt, aber jetzt nicht so die primäre Headline. Aber es fühlt sich so an, als ob da auch sowas in die Richtung nochmal passieren soll. Aber es ist bis jetzt noch nicht passiert. Also deswegen muss man kurz Gedächtnis und Person einschalten. Satsang in dem Sinne ist bis jetzt immer nur mit Kerstin zusammen passiert. Ich glaube, wir haben 2-3 Mal bis jetzt zusammen. 4 Mal? Ja. Satsang, genau. Aber es kommen immer mehr Impulse von Leuten, die sagen, die Art, wie Wahrheit durch dich spricht, ist auch wichtig, ist auch ergänzend, es hat auch was ganz Besonderes, was Superbes. Und spricht wieder andere Menschen an oder die gleichen, die dann nochmal was Ergänzendes haben und so weiter und so fort. Und deswegen scheint es geschehen zu wollen. Irgendwie in die Richtung.
Okay, jetzt glaube ich, ist unser Interview geschehen.
Gut.
Ja. Vielen Dank.
Danke dir. Und erstmal danke an André Maseto. Du hast eine ganz besondere, tolle Art, irgendwie dir auch die Fragen so zu stellen. Das macht total Spaß.
Und, ja, schön. Der Draht stimmt zwischen uns, ja, wenn einer auch nötig wäre.
Ja, genau. Gut. Und dementsprechend auch noch ganz herzliches Dankeschön an alle, die zuschauen, wann auch immer.
Die sogar bis zum Ende zugeschaut.
Ja, genau. Oder geschickt vorgespult haben. Und dann ja. Was in die letzten 3 Minuten. Also in diesem Sinne. Alles Gute.